Barcelona oder Alicante? Oder lieber skandinavischer Lifestyle? Kopenhagen wartet. Schneller, einfacher, freundlicher. Salzburg-Airport.com. Der beste Start für deine Reise.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 9 Uhr.
In der Türkei protestieren Hunderttausende gegen Staatschef Erdogan. Navis schicken Autofahrer über gesperrte Abfahrten. Am Mikrofon Martin Balder. In Istanbul haben gestern Hunderttausende Menschen an einer Kundgebung der größten türkischen Oppositionspartei CHP teilgenommen. Sie protestierten weiter gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters, aber auch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Aus Istanbul Katharina Wagner.
Hunderttausende kommen gestern in der türkischen Millionenmetropole Istanbul zusammen bei einer Riesenkundgebung der oppositionellen CHP. Die Pensionistin Kimet Dursun sagt: Wir alle hier haben dieselben Werte. Es geht uns um Gerechtigkeit, um Gleichheit, Freiheit und gerechte Verteilung von Einkommen. Denn nicht nur gegen die Verhaftung des oppositionellen Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu protestieren die Menschen, auch die schlechte Wirtschaftslage im Land und der Widerstand gegen die Regierung der AKP Erdogans bringen sie auf die Straßen. Die Opposition hat weitere Demonstrationen angekündigt, über Istanbul hinaus.
In Myanmar haben die Rebellen angesichts der Erdbebenkatastrophe eine zweiwöchige Waffenruhe verkündet. Die gegen die Militärjunta kämpfenden Gruppen erklärten, keine Angriffe durchzuführen, um die Hilfsarbeiten nicht zusätzlich zu erschweren. Die offizielle Opferzahl ist inzwischen auf mehr als 1600 gestiegen. In der ukrainischen Stadt Kharkiv sind bei einem russischen Drohnenangriff laut örtlichen Behörden mindestens 2 Menschen getötet und 30 verletzt worden. Unter anderem seien ein Militärkrankenhaus, ein Einkaufszentrum und Wohnblocks getroffen worden. Kiew sprach von einem weiteren Kriegsverbrechen. Im staugeplagten Tiroler Gemeinden wächst der Unmut über Navigationssysteme, denn die lotsen viele Autofahrer über eigentlich gesperrte Autobahnabfahrten auf Gemeindestraßen. Die Systeme können laut Polizei nicht zwischen Berechtigten und Nichtberechtigten unterscheiden. Mehr von Wolfgang Böhmer.
Das Problem ist, Einheimische oder auch der Ziel- und Quellverkehr dürfen ja die Abfahrtsverbote durchbrechen. Ihre GPS-Daten sagen dem System aber damit, die Strecke ist offen. Und automatisch wird allen die Strecke als Staualternative vorgeschlagen, sagt der Chef der Tiroler Verkehrspolizei Enrico Leitgeb.
Es ist halt so, dass Fahrverbote zwar verordnet sind, aber offensichtlich ja nicht in den Navigationsgeräten aufscheinen.
Klar ist aber auch, wenn mich das Navi trotz Abfahrtsverbot ableitet, gilt das nicht als Ausrede. Ich bin verantwortlich, denn es gibt ja auch noch reale Fahrverbotstafeln.
Also man kann nur appellieren, den Hausverstand einzuschalten und Fahrverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen, auch wenn das Navi es anders empfiehlt oder vorschlägt, zu beachten.
Eine Verbesserung in den Systemen ist aktuell nicht in Sicht. Navis werden Alternativrouten trotz Abfahrtsverbote also weiter vorschlagen. Es bleibt damit nur die verstärkte Kontrolle an den betroffenen Straßen, um dort Staus zu verhindern.
Das waren die Nachrichten mit Martin Balder. Und nun zum Wetter.
Die Trockenheit der vergangenen Monate wurde durch den Regen seit Freitag deutlich gemindert. In Mattersburg hat es zum Beispiel in den letzten 48 Stunden ähnlich viel geregnet wie in den 5 Monaten davor seit Mitte Oktober. Heute klingt der Regen dann vorübergehend ab. Aktuell in Wien und Eisenstadt noch stellenweise Regen 9 Grad, St. Pölten und Linz Regen 7, Salzburg Regen 6, Innsbruck und Bregenz bewölkt 6, Graz Regen 8 und Klagenfurt Regen 7 Grad. Vorerst regnet es noch in einigen Teilen Österreichs, ab etwa 1300 Meter Höhe schneit es. Der Regen wird aber immer weniger und von Westen und Süden kommt zeitweise die Sonne heraus, bevor gegen Abend von Bayern her die nächsten Wolken auftauchen. Kräftiger Wind aus West bis Nordwest frischt auf und die Temperaturen erreichen meist 9 bis 17 Grad, am mildesten wird es in Kärnten. In der Nacht und Morgen regnet und schneit es an der Alpen-Nordseite immer wieder, Schnee fällt dabei bis in viele Täler. Soviel zum Wetter mit Nicola Biermeier.
Die Radio Salzburg Verkehrsinformation um 9:04 mit einer guten Nachricht. Es sind uns aktuell keine Störungen gemeldet worden. Wir wünschen gute und vor allem sichere Fahrt.
Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Mein Gast ist eine mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin und eine selbsternannte Kräuterhexe. Wie beides zusammengeht, das erzählt sie uns heute. Rene Schröder ist bei mir. Wir reden gleich noch darüber, warum Glück für Sie ein biochemischer Zustand ist und warum sie in Abtenau ihre Lebenserfüllung gefunden hat. Schönen guten Morgen.
By myself, night was cold, wind was blowing. Me, I felt like I was someone else. I was aching, I was alone. No destination, so far away from home. Suddenly, I found myself calling to the heavens above. Please send me someone to love. Which way to happiness? Over the mountain. Which way? Some endless road just south of nowhere. Always moving but never really free. I had a dream, I said a prayer. Just like the answer, you standing there. Like a neon sign that was 15 stories tall. I could hear.
Mein Gast im Radio Salzburg Café ist heute die Biochemikerin und Kräuterexpertin. Sie sagt von sich selbst Kräuterhexe, Rene Schröder. Warum denken Sie, ist das Interesse an Kräutern sehr hoch in einer Zeit, wo es eigentlich schon die künstliche Intelligenz gibt und sich vieles von selbst erledigt?
Die künstliche Intelligenz erledigt gar nichts von selbst. Ich habe auch die KI öfters gefragt über Kräuter und die antwortet immer das Gleiche.
Nämlich?
Naja, es ist sehr ähnlich der Text. Also man muss schon die Antworten der KI nachfragen. Woher haben Sie dieses Wissen? Was ist die Quelle Ihrer Information? Da kommt man bald drauf, dass nicht alles stimmt. Also muss man sehr kritisch sein. Also das Wikipedia ist wesentlich besser als KI in der Zeit. Und warum das Interesse zunimmt? Weil das Bedürfnis da ist. Weil natürlich die Medikamente, die hochwirksam sind, will man ja nicht ständig nehmen. Und das ist auch ein bisschen ein Problem, weil man will ja immer, Ärzte wollen einen immer einstellen, zum Beispiel beim Blutdruck. Mein Blutdruck ist manchmal ein bisschen zu hoch. Aber mein Kardiologe sagt immer, ich muss jetzt Mittel nehmen. Nein, ich will jetzt nicht. Ich tue einfach den Grund des Blutdrucks ändern und nicht einfach schlecht oder ungut leben und dann einfach ein Pulver nehmen, weil das gibt's nicht. Man macht Bewegung, Brennnesseltee, also man kann wirklich viel tun und sich entspannen. Und man will nicht ständig Medikamente nehmen. Also ich finde, Medikamente sind gut, wenn es was Akutes gibt. Aber um sich gesund zu halten, ist, glaube ich, eine gesunde Lebensweise wesentlich besser. Und sobald man sich beginnt, damit zu beschäftigen, ist man ja schon mittendrin. Was kann ich tun, was für mich gut ist? Ja, einen Kamillentee. Also ich mag keine Kamille, aber viele nehmen einen Kamillentee, wenn sie was am Magen haben. Oder einen Pfefferminztee. Oder ja, gibt es ja so viele Sachen. Es macht eh fast jeder aus Gewohnheit. Und das ist auch richtig so.
Sie erwähnen in Ihrem Buch auch einen Tee, den Sie speziell Ihrer Enkelin gewidmet haben, den Pipilotta-Tee.
Genau, der Pipilotta-Tee ist eigentlich jetzt kein Heiltee, aber den hat sie selber zusammengestellt. Sein Blütentee. Also es ist ja ganz spannend. Also alle meine Enkelkinder haben ja eigenen Tees. Und auch wenn die Leute Kurse bei mir machen und man zum Tee mischen kommt, ich sage ihnen nie, welche Kräuter sie nehmen wollen, weil sie kriegen so eine Liste, wo es heißt, dieses Kraut ist gut gegen das oder das oder das. Aber da gibt es 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Kräuter, die eine ähnliche Wirkung haben. Und ich lasse die Leute ganz unbeeinflusst sich ihre eigenen Kräuter zusammenstellen. Und das ist das Spannendste, weil es gibt kaum zwei Personen, die sich den gleichen Tee mischen. Auch die Enkelkinder, die gehen raus in den Garten und holen sich was und sagen, sie mach mal bitte einen Tee. Und das ist das Spannende, weil jeder von einer anderen, wahrscheinlich ist der Duft oder von einer Pflanze angezogen ist und jeder will was anderes.
Ich wollte gerade fragen, wie erklärt sich sowas die Wissenschaftlerin? Ich würde jetzt sagen, das ist Intuition, aber ist Intuition was wissenschaftlich Erfassbares?
Das ist nicht mein Gebiet, also das, da kann ich jetzt wenig dazu sagen. Aber unser Geruchssinn ist ja einer der ältesten Sinn überhaupt. Und es gibt halt Stoffe, die riechen für einen gut. Und zum Beispiel, ich mag überhaupt keine Kamille. Also das, und andere finden das ganz toll. Also es ist halt jeder anders. Und der Geruchssinn ist halt schon sehr dominant.
Der Kopf, wo klickern, da sind unsere Fürstraum, wo immer wohin und da sind unsere Augen. So viel dazu. Dass ich spür, wenn du meine Hand nimmst. Dass wir schmecken wollen, wo was faul ist. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Mein Kopf wo klickt in der Sinne, du ist schon vor sie will. Und trotzdem manchmal du ohne Plan, ohne Ziel. Und da sie
Und das, was da was macht, und das, was da was macht, fliegt.
René Schröder, Sie haben heute auch schon erzählt, Sie haben in Abtenau am Leierhof so wirklich Ihre Lebensqualität gefunden und genießen es, da zu arbeiten und zu leben. Das Ganze ist ja, glaube ich, auch ein Familienprojekt auf eine gewisse Art und Weise. Wie beeinflusst Sie das auch?
Es ist hundertprozentig ein Familienprojekt. Es ist ja gar nicht meine Idee, sondern eher die Kinder. Die haben irgendeine Hütte gesucht und haben jahrelang gesucht, damit die Enkelkinder auch ein bisschen am Land aufwachsen. Und dann hat der Fabian, so ein älterer Sohn, im Internet diesen Leierhof gefunden, der zum Verkaufen war, aber verfallen war. Und dann hat er sich das angeschaut und war so, es ist wirklich der schönste Platz auf diesem Planeten, wirklich. Also das ist so toll oben. Und die Aussicht und die Luft, das ist wirklich... Und dann wollten wir das unbedingt machen. Aber da es eine Landwirtschaft war, mussten wir in die Bauernschule gehen und mussten also Landwirte werden, weil nur landwirtschaftlich gewidmete Flächen müssen bewirtschaftet werden. Es war auch schon cool. Also die Kinder sind hundertprozentig dabei, auch die Enkelkinder.
Ich glaube, auch die Partnerinnen ihrer Söhne haben mitgemacht, oder?
Ja, voll dabei, genau. Ja, ja, absolut. Also die Tesi, die macht jetzt, ist Ernährungsberaterin. Und die wird auch sicher gute Ernährungskurse dann beginnen zu machen. Und ja, die sind voll dabei, weil in den Ferien sind alle da.
Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie da das Ganze? Ich kann mir vorstellen, wenn man als Wissenschaftlerin, als bekannte Wissenschaftlerin in Pension geht, wusste man vielleicht zuerst noch gar nicht, wie es weitergeht. In Ihrem Fall, glaube ich, war es fließend. Aber ist das für Sie auch eine Erfüllung, einfach da weiterarbeiten zu können? Oder sehen Sie es vielleicht sogar auch als Ihre Berufung?
Naja, die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bleiben ja ewig im Labor. Und die bleiben im Labor und hängen dann herum, tun Kaffee trinken. Weil wenn man älter ist, in der Wissenschaft ist gezeigt, tut man immer mehr of the same. Man macht immer das Gleiche und ist nicht so kreativ. Und ich wollte aber irgendwie einen Schlussstrich machen. Ich wollte jetzt nicht bis ich 80 bin täglich ins Labor herumhängen. Und für mich hat sich das ergeben. Und dann war die Frage, sollen wir jetzt Tiere haben, Kühe, Schafe? Und das ist mir einfach zu anstrengend und das kann ich nicht. Und wie ich mir die Wiesen angeschaut habe, war irgendwie klar, das wird eine Kräuterwiese. Es war zwar ein bisschen für viele überraschend, dass man so einen Kräuterhof machen kann, aber es scheint sich zu bewähren.
Sie sind ja dann auch von Wien nach Abtenau umgezogen, so für die Städterin plötzlich in einer kleinen Gemeinde im Salzburger Land zu leben. Wie mussten Sie sich da umstellen?
Es ist ganz anders. Ich war ja immer der Meinung, ich sei ein Stadtmensch. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich fühle mich am Land genauso wohl oder noch wohler. Aber wenn ich in Wien bin, bin ich gerne in Wien und denke nicht an Abtenau. Wenn ich in Abtenau bin, denke ich nicht an Wien. Aber viele haben mich gewarnt. Pass auf, die werden dich hassen. Du wirst da vereinsamen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Leute sind sehr offen. Es ist wirklich anders. Man geht nie an einen vorbei, ohne dass man Augenkontakt nimmt. Also man spricht miteinander. Man kennt sich. Also das ist schon sehr toll. Also ich liebe die Abtenauer. Und ich habe ein offenes Haus. Und die meisten sind zuerst aus Neugierde gekommen. Aber ich kriege sehr viel Besuch. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden.
Das heißt, man lebt ja da dann auch sofort in einer ganz anderen Art von Gemeinschaft als jetzt eher anonym in der Stadt.
Ja, also in Wien kann man im gleichen Haus wohnen und kennt sich nicht. Die Leute, die streiten relativ viel in Abtenau, aber sie helfen sich gegenseitig. Es ist mehr Reibungsfläche und es ist auch viel interessanter im Endeffekt. Jeder hat mit jedem irgendwelche Streitereien, aber im Endeffekt, wenn es einem schlecht geht, sind alle da.
Das heißt, man kann da durchaus auch soziologische Forschungen anstellen.
Das ist nicht mein Gebiet, da kenne ich mich nicht aus, aber sicherlich. Nämlich, was ich mir oft denke, dass Jugendliche auch anders sind. Ich würde sagen, also durch das Internet sind wahrscheinlich Städter, was weiß ich, jemand in Tokio, in Singapur, New York und Wien, die sind sich näher als jemand vom Land und in einer Stadt. Weil die Leute doch ein bisschen anders ticken. Die Werteskala ist ein bisschen anders und das Miteinander ist anders. Ja, ich würde es gar nicht bewerten, aber es ist spannend.
Denken Sie, haben Sie sich selbst dadurch auch verändert?
Ja, sicher. Also ob ich mich verändert habe, das ist auch nicht mein Thema. Also ich bin nicht jemand, der viel über sich selbst nachdenkt. Und was ist das Ich? Gibt es wirklich ein Ich oder ist es eine Erfindung? Also das ist ja psychologisch sehr spannend. Weil ich glaube, jeder ist anders, abhängig von der Umgebung, wo er gerade ist.
Aber manchmal erkennt man es ja vielleicht so an den eigenen Interessen, Werten oder Prioritäten, die sich vielleicht plötzlich verändern.
Ja, natürlich, wenn man woanders ist, die Priorität ist anders. Und das Angenehme ist, dass ich ja zu Hause arbeite sozusagen. Also wenn ich arbeiten will, gehe ich nur über den Hof, bin ich in der Kräuterküche. Man hat keinen Weg in die Arbeit, man kann es einteilen, wie man will. Es ist halt sehr anders. Und ich muss auch kein Geld damit verdienen. Das heißt, das ganze Projekt ist eigentlich, damit der Hof sich irgendwie selber trägt. Aber ich bin ja in der Pension, habe den Luxus, dass ich bezahlt werde fürs Nichtstun. Aber für mich ist es einfach nicht möglich, nichts zu tun. Das ist etwas, was ich gar nicht kann, nichts tun.
Your distracted memory, with all its ravages and the places you have seen, probably too often is it still the place that means the most. The way it smells, the way it looks like when you walk into the hall, everything's conversant. I would change nothing at all. Things get in the car, I'm driving a bit fast, 'cause I'm leaving for home. I'm leaving for home. This reminds me of home, of all the memories I just a young boy, head full of strange ideas, a cunning kind of rascal who never did what he was told. Loving people around me made me do who I am at home. The way it smells, the way it looks like when you walk into the hall, everything's conversing by way. Smells the way it looks like when you walk into the hall. Everything's conversant, I would change nothing at all. I pack my things, get in the car, I'm driving a bit fast, 'cause I'm, 'cause I'm leaving for home. I'm leaving for home. I'm leaving for home. Leaving for home. Leaving for home.
Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
René Schröder, Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin, weil ich aufwache in der Früh. Also es hängt von der Jahreszeit ab. Jetzt, wo es früh hell ist, dann halte ich es im Bett gar nicht aus. Im Winter, wenn es Winter ist, kann ich bis 8 ausschlafen. Also für mich ist Schlaf sehr wichtig. Also ich schaue schon, dass ich meine 7-8 Stunden wirklich gut durchschlafe, was mir meistens gelingt. Diese Nacht bin ich aufgewacht, weil der Mond aufgegangen ist und es war auf einmal urhell und der war so ganz toll. Aber im Prinzip stehe ich gern früh auf.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastel?
Ah, ich lese gerade in einem Zug, glaube ich, vom Glattauer. Es ist so spannend. Er fährt jetzt von Wien nach München und da sitzt ihm gegenüber eine Frau, die beginnt ein Gespräch mit ihm, nervt ihn eigentlich, aber dann doch gefällt sie ihm. Also das ist ein sehr nettes Buch. Also Glattauer ist sehr zu empfehlen. Daniel Glattauer.
Eine Reise, die Sie niemals vergessen werden.
Eine Reise, die ich niemals vergessen werde. Indien. Ich war zweimal in Indien und das ist so ein anderes, so ein tolles Land. So fremd und doch so duftend. Also der Duft von Indien ist ja sehr spannend. Oder Schiffsreisen. Ich bin sehr viel gereist als Kind.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Nach vor. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht in der Wissenschaft. Deswegen schreibe ich auch dieses Buch 2084, weil ich einfach sehr zukunftsorientiert bin.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Dass ich das machen kann, was mir Spaß macht und trotzdem die Verantwortung habe, dass ich nichts Schlechtes mache, dass ich mich in den Spiegel schauen kann.
Wie würden Sie Glück definieren?
Ist ein Zustand der Neurotransmitter. Welche Konzentration der einzelnen Neurotransmitter? Da bin ich ganz unromantisch. Aber ich habe oft so Glücksgefühle. Und dann denke ich mir, ah, meine Neurotransmitter sind wieder gut im Arbeiten.
Thank you.
Salzburg, die Nachrichten.
Um 9.30 Uhr begrüßt Sie Christine Hackenbuchner. Caroline Edtstadler ist gestern beim Bundesparteitag der ÖVP zur stellvertretenden Bundesparteiobfrau gewählt worden. Sie ist damit eine von vier Stellvertretern des Bundesparteiobmannes Christian Stocker. Neben Edtstadler vertreten Stocker die EU-Parlamentarierin Sophia Kirchner, die Vorarlberger Clubobfrau Veronika Marte und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die Borkenkäfer starten in den kommenden Tagen ihre Schwarmflüge. Forstexperten des Landes warnen vor einer möglichen Ausbreitung der Schädlinge, die bei Temperaturen ab 16 Grad aktiv werden. Um die Ausbreitung zu verhindern, empfiehlt Maximilian Rossmann von der Landesforstdirektion Maßnahmen wie den Einsatz von Fangbäumen.
Also es werden einfach frische Bäume geschlägert und die werden dann quasi teilweise entastet und liegen gelassen und dann beobachtet, wie sich der Käfer einbaut und dann weiterentwickelt.
Ob heuer ein starkes Borkenkäferjahr wird, hängt vom Wetter der nächsten Wochen ab. Regen stärkt die Bäume, während Hitze und Trockenheit sie schwächen. Ein neues Wassernavi soll Salzburgs Wasserversorgern helfen, Störungen im Leitungsnetz schneller zu beheben. Die vom Land Salzburg finanzierte Software Aquacom zeigt in Echtzeit, welche Haushalte von einer Panne betroffen sind. Betroffene Bewohner werden dann per Nachricht auf ihr Mobilgerät informiert. Die App wurde von der Wassergenossenschaft Schledorf entwickelt und soll ab Juni allen rund 400 Mitgliedern des Dachverbands der Salzburger Wasserversorger zur Verfügung stehen. Das System wird mit Daten aus dem Salzburger Geodateninformationssystem verknüpft. Zum Sport. Für die Salzburger Skispringer Stefan Kraft und Jan Hörl steht heute der letzte Saisonbewerb auf dem Programm. Im Einzelskifliegen in Planitzer wird auch Teamkollege Michael Heiböck seine Karriere beenden. Der Wahl-Salzburger und langjährige Zimmerkollege von Stefan Kraft wird nach dem ersten Durchgang außer Konkurrenz seinen letzten Sprung absolvieren. OF1 überträgt derzeit live. Damit zum Wetter. Es geht teils nass und noch bewölkt weiter. Der Nachmittag verläuft dann trocken und zeitweise sonnig. Zum Abend hin werden die Wolken von Bayern her wieder dichter und es beginnt erneut zu regnen. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad. Morgen Montag bleibt es trüb, es regnet bzw. schneit immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 Metern. Auflockerungen gibt es nur vorübergehend. Es wird kälter, die Höchstwerte morgen 4 bis knapp 8 Grad. Die Radio Salzburg Verkehrsinformation um 9.32 Uhr mit einer guten Nachricht. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Wir wünschen gute und vor allem sichere Fahrt.
Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Woher kommen wir und wohin gehen wir? Das sind große Fragen. Mit meinem heutigen Gast, der Biochemikerin Rene Schröder, spreche ich gleich noch über den Ursprung des Lebens. Schönen Vormittag. So blue. Trini Schröder, als Wissenschaftlerin haben Sie ja auch aktiv an der Erforschung der Ribonukleinsäure mitgewirkt. Da geht es ja irgendwie auch um die Erforschung des Ursprungs unseres Lebens. Haben Sie für sich selbst da eine Erklärung gefunden?
Ja, selbstverständlich. Also das war schon bei der Matura, habe ich als Frage gehabt, diese Ursuppen. Mir hat das immer extrem interessiert, wenn man das Leben verstehen will, was ist Leben, ist es am besten, man untersucht, wie es entstanden ist. Und gab es ja zwei Schulen. Was kam zuerst? DNA, also die Gene, die eigentlich die Information haben, wie die Zelle aufgebaut wird, oder die Proteine, die die Katalysatoren sind, die alle chemischen Reaktionen steuern. Das heißt, was war zuerst? Funktion oder Information? Und da gab es eben diese zwei Schulen, die sich befetzt haben. Und Henne- und Ei-Problem, das war mein erstes Buch. Und dann haben die sich gestritten, bis dann der dritte entdeckt wurde, die RNA. Die kann nämlich beides. Die kann also genetische Informationen speichern, was die Viren heutzutage noch immer tun. Und es kann katalytische Reaktionen ansteuern. Und das heißt, es ist Henne und Ei in einem. Und das war Anfang der 80er Jahre, war das ein Wow. Also für mich war das sehr faszinierend. Und da musste man zeigen, dass die RNA in der Lage ist, alle diese Reaktionen durchzuführen. Und da habe ich halt sehr viele Experimente dazu gemacht. Und das war so spannend von den 80er Jahren bis heute eigentlich, dass man entdeckt, was die RNA alles machen kann. Also es war eine sehr tolle Zeit, muss ich schon sagen. Und ja, und das geht weiter. Ich glaube, es werden immer noch viele Überraschungen sein. Und ja, und es haben ja auch ein Bedürfnis, den Leuten das zu erklären. Weil es war ja schade, dass bei der mRNA-Impfung alle geglaubt haben, das ist jetzt was ganz Neues, eine mRNA. Das hat man seit den 50er Jahren gekannt, was mRNA ist.
Also jetzt auch nach Corona und auch was die Corona-Impfung betrifft,
ja, genau.
Die auch darauf basiert.
Und nämlich nicht wissen macht oft Angst. Auch Ende der 90er Jahre, wie das Gentechnik-Volksbegehren war. Also ich bin schon dafür, dass man die Leute fragt, ob sie für oder dagegen sind. Aber wenn sie nicht wissen, was ein Gen ist, woher sollen sie eine Meinung bekommen, ob sie dagegen oder dafür, wenn sie es nicht wissen, was es ist. Und deswegen ist nämlich Bildung so wichtig. Und was mir in Österreich wirklich wehtut, ist, dass Naturwissenschaften in diesem Land nicht zur Bildung, vor allem in Salzburg. Da ist Kultur, Musik, Religion, Geschichte, Literatur, das ist Bildung. Aber die Naturwissenschaften gehört hier nicht zur Bildung. Und das ist aber echt ein Problem. Das ist nämlich dieses evidenzbasierte Wissen ist schon wichtig, wenn man Entscheidungen für sich selbst treffen muss.
Aber jetzt nochmal zum Ursprung des Lebens zurück. Wenn man jetzt für sich selber wissen möchte, woher man jetzt eigentlich gekommen ist und wohin man geht. Sie haben gesagt, in diesen Zellen war immer schon Information und Funktion. Wie kann man sich das jetzt vorstellen in unseren Bildern her, die wir vom Leben kennen?
Die Information war nicht immer da, die hat sich selbst generiert. Für mich die wichtigste Erkenntnis in den ganzen Jahren war, dass das Leben sich von selbst auf die Beine stellt, sozusagen. Das generiert sich selbst. Das nennt man Autopoiesis. Das war Umberto Maturana, so ein Chilene, also ein Biologe und Philosoph. Also es gibt keine Schöpfung, es gibt nicht einer, der einen Plan geschrieben hat, einen Bauplan und nach dem läuft's ab, sondern das generiert sich selbst, es reguliert sich selbst, es steuert sich selbst.
Das heißt, wenn immer neue Informationen daherkommen, genau, lernt es selbst neu dazu, genau, und entwickelt sich.
Weil wichtig ist, dass da dieser Informationsträger, die DNA, wenn die sich verdoppelt oder vermehrt, entstehen immer Variationen. Ich sage jetzt keine Fehler, weil Fehler ist so negativ. Ich finde, Fehler sind extrem wichtig. Wäre die RNA, wie sie entstanden ist, fehlerlos immer repliziert worden oder hätte sich selber fehlerlos repliziert, gäbe es nur diese eine RNA auf der Welt. Das heißt, Variationen sind sehr, sehr wichtig. Und die halt positiv sind, setzen sich durch und die anderen, die gehen halt eh unter, wie eigentlich alles. Und diese Selbstregulation ist so wichtig.
Outside I'm cold, but I'm burning inside. Impossible, crazy, like snow in July. People keep talking, they keep passing by. The world could be ending, I wouldn't care why. What if you could be the one that I remember? When I'm old and gray, looking back at life. What if I just stumbled into my forever? Into
one that I remember. When I'm old and gray and looking back at life, what if I just stumble into my forever? Baby, kiss me back to life, 'cause I can't breathe.
Was heißt das jetzt für unsere Vorstellung? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Jetzt nicht religiös gesehen, sondern jetzt mal biochemisch?
Natürlich nicht. Ja, es geht, natürlich gibt es ein Leben, aber das ist ja, das Organische gibt es natürlich, die werden abgebaut, mit Aminosäuren, alles, was da drinnen sind, und die werden als Baustoffe für andere Bakterien wieder verwendet. Es ist ein Recycling. Also unsere organischen Moleküle werden ja ganz recycelt. Aber die Psyche, also ich glaube auch nicht an die Existenz einer Seele. Ja, die Seele ist ja auch sowas Unvorstellbares. Es fliegt beim Fenster raus und dann soll es wiederkommen. Da gibt es ja lustige Geschichten. Die katholische Kirche hat eine Zeit lang gemeint, dass die Seele in den Spermien ist. Ist ja lustig. Aber im Prinzip, wenn man tot ist, ist man tot. Ja? Aber das ist wiederum die Frage des Ichs. Die Leute wollen ja, dass dieses Ich oder die Information, was das Ich ist, was soll das eigentlich sein?
Ja, weil unser Ich lernt ja auch im Laufe des Lebens. Also ich als Gabi oder Sie als René, wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Und dann ist von dieser Weiterentwicklung und von dieser Information gar nichts mehr da?
Nein. Also es sind ja Erinnerungen, das ist ja wichtig. Aber die kann man ja auch wieder vergessen. Also bei vielen Krankheiten vergisst man ja eigentlich das Ich. Und das ist ja vorher die Frage, ob mein Ich sich verändert hat. Ich weiß nicht, was mein Ich ist. Man hat so Vorstellungen, ich habe mich nicht dafür interessiert, man dachte, ich weiß eh, wer ich bin. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, ob es wirklich ein Ich gibt oder ob das so eine Illusion ist oder ein Zustand, der sich ständig verändert und abhängig ist von den Erinnerungen, die man hat. Und natürlich gibt es gespeicherte Erinnerungen, auch in der Epigenetik ein bisschen, aber das ist ganz schwer nachzuweisen, was da weitergeht. Aber im Prinzip, der Tod ist für mich das Ende. Damit hat es. Also da machen wir keine Illusion. Aber warum das entstanden ist, ist, glaube ich, der Mensch ist ja eitel. Ja, er nennt sich ja Homo sapiens. Aber so sapiens ist er gar nicht. Und
also sapiens heißt übersetzt?
Wissend, dass er sehr wissend ist. Und das hat auch schon Jean-Paul Sartre gezeigt, dass vor 70, 100.000 Jahren, als er erkannt hat, wie er funktioniert, war er ja urgekränkt, dass er eigentlich sterben muss und dass er so mangelhaft ist. Der Mensch leidet darunter im Allgemeinen, dass er so mangelhaft ist. Und er möchte was Besseres sein, so gottähnlich möchte er sein. Und deswegen ist zu überlegen, ja, nach dem Tod geht es weiter und dann bin ich halt unsterblich. Das ist ein Gedanke, der ihn ein bisschen befriedigt gegen seine Beleidigung, dass er so ein Mangelwesen ist. Aber das ist Religion.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf
seid, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, und weil er lacht und weil er lebt.
Das Radio Salzburg Café. Mein Gast ist heute René Schröder. Jetzt haben wir Frühling als Kräuterexpertin. Wenn Sie heute an diesem Sonntag noch in die Natur hinausgehen, was werden Sie denn da zum Beispiel pflücken?
Ob ich jetzt schon rausgehe, werden wir sehen. Also ich war jetzt in Wien vorige Woche, Bärlauch. Also der Wiener Wald ist ja voll Bärlauch. Da war ich mit den Enkelkindern Bärlauch pflücken. Hier in Abtenau, wie es gerade gesagt, der Hoflattich ist noch nicht sehr viel. Aber hinunter ins Tal kann ich gehen und würde ich jetzt mal Bärlauch pflücken.
Bärlauch, wie würden Sie den beschreiben? Was hat der für Wirkung jetzt auch wissenschaftlich gesehen?
Habe ich gar nicht untersucht. Aber ich habe sehr gern Bärlauchpesto. Das Knoblauch, ich meine, stinkt zwar ein bisschen, aber es schmeckt gut.
Das heißt, Ihr Rezept heute für den Sonntag, Bärlauchrisotto, Bärlauchsuppe?
Genau, Bärlauchpesto.
Bärlauchpesto.
Gnocchi mit Bärlauchpesto.
Wie machen Sie Bärlauchpesto?
Einfach die Blätter zerkleinern, Öl dazu, Pinienkerne, dann Parmesan sehr viel, fertig, mixen, fertig.
Gibt's was, was Sie sich wünschen für Ihre nächste Zukunft?
Ich schreibe gerade ein ganz spannendes Buch über die Zukunft, das heißt 2084, angelehnt an 1984. Ist ein Science-Fiction, eine Science-Fiction-Autobiografie, wo ich eine neue Menschenart mache, also dem Homo sapiens, der überlebt nicht. Vor allem gerade momentan ist er ein bisschen abseits. Und es entsteht dann die Humana Ceterna. Und ich möchte einfach jetzt genug Zeit finden, am Buch zu schreiben.
Das heißt, das wird ein Roman, kein Sachbuch?
Das wird auch ein Sachbuch, weil die ganze wissenschaftliche Entwicklung von 53, das Jahr, wie ich geboren bin, bis 84 in die Zukunft. Und da gibt es auch Anleitungen, wie man Gentherapie wird machen können. Werden wir sehen, ob es klappt.
Liebe René Schröder, ich wünsche Ihnen damit viel Spaß und Erfolg. Sag herzlichen Dank für dieses Gespräch und noch einen schönen Sonntag.
Sehr gerne. Dankeschön.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't read that book again because the ending just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone. I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story always ends. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
You come back, my little. Guten Morgen aus dem Südburgenland. Im Programm der ORF Regionalradios und auf ORF 3 übertragen wir jetzt einen ökumenischen Gottesdienst zum Thema Heilwerden aus der Kapelle zur heiligen Katharina von Alexandrien, der Klinik Oberwart. Mit den Patienten und Gästen der Klinik feiern der reformierte Pfarrer von Oberwart, Richard Kordosch, der zuständige Krankenhausseelsorger und lutherische Pfarrer Carsten Merker-Bojara und der Generalvikar der Diözese Eisenstadt, Kanonikus Michael Wüger. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Chor Klangweite und von Silvia Kremsner am Keyboard. Eingangsstellen Pastoralassistentin Raffaela Maria Kreuer und Pflegedirektor Andreas Schmidt das neue Krankenhaus vor.
Wir begrüßen Sie heute von einem ganz besonderen Ort des Heilwerdens, aus der neuen Klinik Oberwart.
Das modernste Krankenhaus des Burgenlands wurde im Frühjahr 2024 eröffnet. Es bietet neben 13 verschiedenen Abteilungen Ambulanzen und wir zeigen uns für die Notfall- und Akutversorgung verantwortlich.
Als Ort des Heilwerdens ist es auch ein Ort des Miteinanders. Menschen kommen in die Klinik, um gesund zu werden oder Menschen zu besuchen, die gesund werden wollen.
Jene, die hier arbeiten, tun alles dafür, um Hilfesuchenden bestmöglich zur Seite zu stehen. Und Orte des Helfens gibt es zahlreiche hier in diesem Haus, wie zum Beispiel bei Operationen, in Operationssälen, bei Therapien oder einfach nur im Gespräch.
Auch für Begegnungen, Stille und Gebet. Weil Gott uns heilsam entgegenkommt, können wir ihm und einander begegnen. Hilfe und Unterstützung nach der Suche nach Gott bietet das ökumenische Seelsorgeteam der Klinik Oberwart.
Feiern Sie gemeinsam mit uns diesen Gottesdienst in der Klinikkapelle Oberwart.